irgendwann ist der Wunsch gekommen, dass ich mich ehrenamtlich auch engagiere. Und für mich ist eigentlich dann nur die Bergrettung in Frage gekommen. Wir haben ja nicht nur unser eigenes Gepäck, wenn wir hochgehen, nicht nur das, was ich jetzt mit habe im Rucksack, sondern wir haben ja auch Bergesachen mit. Ich würde mal sagen, so 15 Kilo sind ganz leicht benannt. Das ist nicht in 10 Minuten erledigt, das dauert Stunden, die runterbringen. Wenn wir einen Einsatz haben und es geht um Personen, die jetzt einfach schlecht vorbereitet sind, schlecht ausgerüstet sind und eigentlich keine gute Planung haben, dann spielt das beim Einsatz momentan eigentlich keine Rolle.
Wir verurteilen keinen, den wir vom Berg holen. So heißt unsere heutige Folge. Und ich musste sofort an dieses eine Pärchen aus Holland denken, die auf einen Berg gestiegen sind und dann mit der Bergrettung heruntergeholt worden sind. Wäre ja jetzt einmal nichts Besonderes dabei. Man hat allerdings im Nachhinein im Gipfelbuch einen Eintrag gefunden von diesem Pärchen, wo sie geschrieben hatten, H und M aus Holland waren auf dem Gipfel, zurück gehen wir mit dem Helikopter. Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Mein Name ist Petra Tempfer.
Und hier ist wieder Matthias Ziegler, der sich an dieses Pärchen erinnern kann. Ja, die Geschichte habe ich damals auch mitbekommen. Es ist, glaube ich, jetzt ziemlich genau 11 Jahre her.
Wir haben also eine Folge über Bergretter. Hat das etwas mit deinem Urlaub zu tun? Du warst in Salzburg Skifahren.
Ja, ich war in Salzburg Skifahren, habe da auch sehr oft den Helikopter aufsteigen gehört und gesehen. Und auch einige Akkus, die Verletzte runtergebracht haben, die Piste. Das sind ja auch bewundernswerte Leute. Aber heute geht es nicht um den Helikopter und auch nicht um den Akkus, sondern um die Leute, die abseits der Piste beziehungsweise auch im Sommer in schwierigem Gelände Leute vom Berg holen. Ich habe nämlich eine Bergretterin getroffen, die Karin Huber. Sie ist 34 Jahre alt und mit 29 Jahren zur Bergrettung gekommen.
Wow, das ist super spannend. Ja, da bin ich neugierig, was sie dir erzählt hat.
Hallo Karin, du kommst von der Bergrettung Mühlbach am Hochkönig. Was ist denn so ein typischer Einsatz bei euch? Oder was passiert denn am häufigsten bei euch am Berg?
Hallo, ein typischer Einsatz bei uns am Berg ist, dass sich jemand verletzt, dass jemand stürzt im Gelände und dann nicht mehr weiter kann, nicht mehr runter kann und wir müssen dem helfen, dass er wieder runterkommt. Oder der letzte Einsatz war eine Suchaktion, dass wir jemanden vermissen. Der wird mit allen Mitteln, mit alles, was wir haben, gesucht. Auch mit Unterstützung von anderen Organisationen. Und das sind eigentlich so die häufigsten Sachen.
Wie häufig rückst du da aus?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Monate, da passiert fast nichts. Also da ist gar kein Einsatz. Es gibt Monate, da sind 3, 4 Einsätze. Also das kann man nicht sagen. Ist ganz unterschiedlich. Dieses Jahr war es 2-mal schon. Vorher war es einmal länger nichts passiert. Gott sei Dank, muss man sagen. Und ja, kann man eigentlich schwer sagen, wie viele Einsätze das im Jahr sind, je nachdem, wie oft sich jemand verletzt.
Wie funktioniert die Alarmierung von dem Zeitpunkt, wo der Notruf reingeht, bis zu eurem Ausrücken?
Wir kriegen eine Nachricht per SMS. Da stehen ganz kurz die wichtigsten Fakten drinnen. Zurzeit sind wir in der Testphase von einer App. Die nutzen wir jetzt auch schon. Bei dieser App können wir dann zusagen oder absagen. Du kannst auch eine Zeit eingeben, dass du sagst, ich bin in 15 Minuten da, ich bin in 30 Minuten da. Das ist auch ganz wichtig, dass wir wissen, wer kommt als Erster, wer kommt nach. Und es funktioniert sehr gut, ja.
Und wer teilt dann das Team ein und bestimmte Teamgröße, die gebraucht wird?
Je nachdem, wer gerade vor Ort ist. Wer den Einsatzleiter bestimmt und dieser Einsatzleiter teilt die Leute dann ein. Man muss überhaupt schauen, wer kommt, wer ist da und dann wird einteilt. Du gehst da hin, du machst das, du machst das.
Wie groß ist so ein Einsatzteam? Ich nehme an, das hängt ja auch von der Einsatzart ab.
Genau, die Einsatzart ist ganz wichtig. Manchmal braucht man, reicht es, wenn man zu zweit kommt und manchmal braucht man aber 30 Leute. Gell? Also wenn wir dann zu wenig sind, dann werden auch Nachbarortschaften verständigt. Wir brauchen Unterstützung. Bitte helft uns. Dann kommen auch die Einsatzkräfte vom Nachbarort. Da wird fest zusammengearbeitet.
Ihr seid ja alle Freiwillige. Wie lässt sich das mit dem Berufsleben vereinbaren? Wie schaut es da mit der Freistellung aus?
Das stimmt. Wir sind alle freiwillig. Wir haben alle einen Beruf Und man muss das natürlich mit seinem Beruf ein bisschen vereinbaren. Meistens fällt es auf ein Wochenende auch, wo es dann ein bisschen leicht ist. Aber selbst dann sind wir natürlich auch privat unterwegs. Ein bisschen muss man es schon mit der Arbeit abklären, dass ich sofort weg kann oder nicht. Dann gibt es auch Situationen, wo ich nicht weg kann. Aber für das sind wir ja auch viele Leute. Und es muss nicht immer jeder sofort Zeit haben.
Wie ist es da bei dir persönlich?
Bei mir ist es so, ich bin Volksschullehrerin. Ich kann zum Beispiel nicht einfach so abhauen, sagen wir mal. Ich kann ja nicht die Kinder in der Klasse sitzen lassen und abhauen. Aber ist bis jetzt auch Gott sei Dank noch nie der Fall gewesen, dass ich in der Arbeitszeit einen Notruf gekriegt habe. Meistens war es jetzt am Wochenende und da ist mein Mann zu Hause, der schaut auf meine Kinder oder die Oma. Und dann kann ich auch dahin sein. Es hat auch schon Fälle gegeben, wo ich nicht gekommen habe, weil ich, wie gesagt, alleine mit den Kindern zu Hause war und dann kann ich meine Kinder auch nicht sitzen lassen. Und dann melde ich mich, dass ich nicht kann. Dann gibt es ein Nein und es passt dann.
Sag, Matthias, wie lange gibt es die Bergrettung eigentlich schon?
Was glaubst du denn?
Also ich würde schätzen, vielleicht so seit den 1970er Jahren vielleicht oder 50er.
Knapp daneben. Tatsächlich sind es fast 130 Jahre.
Oh, wow, wow. Also das hätte ich mir nicht gedacht, muss ich sagen.
Die organisierte Bergrettung in Österreich ist 1896 in Wien gegründet worden, nachdem auf der Rax Leute verunglückt sind durch einen Lawinenunfall. Und Österreich war übrigens ein Vorreiter. Also der Alpine Rettungsausschuss Wien, aus dem dann ein Jahr später das Rettungskomitee geworden ist, war die erste offizielle Bergrettung der Welt. Und im Zweiten Weltkrieg hat es dann im Nationalsozialismus eine Zäsur gegeben und 1947 bis 1950 sind dann die 7 Landesverbände wieder neu gegründet worden und der Bundesverband als Dachorganisation.
Warum 7? Wir haben ja 9 Bundesländer.
Naja, das Burgenland hat keinen eigenen Landesverband und Wien und Niederösterreich bilden eine gemeinsame Landesorganisation.
Weil es nicht so viele Berge gibt bei uns.
Wahrscheinlich. Wobei es gibt in Wien sogar eine Ortsstelle, die ist allerdings für den Schneeberg zuständig.
Und wie viele BergretterInnen gibt es eigentlich in Österreich?
Also insgesamt, habe ich vom Bundesverband erfahren, gibt es ca. 13.000 Freiwillige und davon sind etwas mehr als 1.000 Frauen. Das heißt, die Bergrettung war und ist eine Männerdomäne, aber der Frauenanteil wächst langsam aber doch. Also mittlerweile sind wir bei 8%, Tendenz steigend.
Das ist ähnlich wie bei anderen freiwilligen Organisationen in Österreich, wo ja der Frauenanteil auch steigt und historisch gesehen immer sehr gering war.
Genau. Und so wie die anderen auch, ist auch die Bergrettung froh über jede Frau, die dazukommt. Wobei in Mühlbach, bei der Karin, ist der Frauenanteil sehr hoch, hat sie mir erzählt. Wie viele Leute seid ihr auf der Station bei euch?
Wir sind 16 Aktive. Davon sind wir relativ viel Frauen. Ich glaube, wir sind mittlerweile die Ortsstelle mit den meisten Frauen. Wir sind 7 Frauen und ja, das ist schon recht ein hoher Schnitt, muss ich sagen.
Österreichweit sind sie 8% ungefähr.
Also wir sind da, glaube ich, schon wirklich ganz vorn dran mit dem Frauenanteil.
Was war bis jetzt dein schwierigster Einsatz? Oder anders gefragt, welcher Einsatz hat dich bis jetzt am meisten belastet?
Es ist immer so ein bisschen eine Frage, ob es emotional gesehen wird oder schwierig gesehen, weil es technisch schwierig ist. Es ist schon, wenn Todesfälle zum Bergen sind, dann ist es kein leichter Einsatz. Dann ist es für alle schwierig, auch für sehr Erfahrene schwierig. Und wenn aber natürlich komplizierte Einsätze sind, wo es weit zum Gehen ist, wir haben am Hochkönig jetzt einen Einsatz gehabt, da ist es bei schlechtem Wetter, im Finstern, weit zum Hochgehen gewesen mit den Tourenski. Das ist auch nicht einfach. Wir haben ja ein schweres Gepäck mit. Und ja, der letzte, die Suchaktion war in dem Sinn nicht einfach, weil es einfach emotional gesehen für die Verwandten eine Horrorvorstellung ist. Die stellen sich alles vor, natürlich, was passiert ist. Und das ist auch nicht einfach.
Einsätze mit Todesfällen hast du persönlich auch schon gehabt?
Habe ich schon miterlebt. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch nie jemanden gesehen. Ich habe es einfach mitbekommen, miterlebt von meinen Kollegen. Aber ist für alle nicht einfach.
Weil du gesagt hast, schweres Gepäck. Was ist denn drin in so einem Rucksack? Der schaut ja gar nicht einmal so klein aus.
Ich mache den jetzt auf. Wir haben in unserem Rucksack im Winter die Winterausrüstung. Da gehört jetzt dazu eine Lawinenschaufel, eine Lawinensonde. Dann haben wir ein Lawinenpiepsgerät mit. Wir haben natürlich eine Erste-Hilfe-Packung mit, einen Biwaksack. Wir haben Haum, Handschuhe, ganz viele, vielleicht auch Reserve für Verletzte. Einen Helm haben wir mit.
Seile sehe ich da jetzt auch.
Das sind keine Seile, das sind Rebschnüre und Bandschlingen und Karabiner. Wir haben einen Klettergurt mit, Selbstsicherungsschlingen.
Die braucht ihr, um euch zu sichern und auch um die zu Bergenden zu sichern.
Genau. Es kann ja sein, dass der irgendwo in ein steiles Gelände runtergefallen ist, in einen Graben liegt. Dann muss man den hochziehen und da müssen wir uns natürlich auch sichern. Und dazu ziehen wir unseren Klettergurt an, haben unsere Selbstsicherung mit, auch einen Helm. Und so gingen wir dann auch zum Verletzten runter.
Und wie schwer ist dein Bergrettungsrucksack?
Puh, schwer zum sagen. Wir haben ja nicht nur unser eigenes Gepäck, wenn wir hochgehen, nicht nur das, was ich jetzt mit habe im Rucksack, sondern wir haben ja auch Bergesachen mit, unsere Trage, mit der wir die Leute reinlegen können, Wärmedecken, Vakuumdecken, die wir alles mitschleppen und das ist nochmal um einiges schwerer. Also ja, ich würde mal sagen, so 15 Kilo sind ganz leicht benannt. Ja, die starken Männer, würde ich mal sagen, tragen wahrscheinlich viel mehr. Ja, also ist schon relativ schwer.
Aber grundsätzlich gibt es bei euch keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen von dem, was sie leisten müssen, oder?
Es gibt von dem, was sie können müssen, keinen Unterschied. Ne? Wir haben auch die gleiche Ausbildung, Männer und Frauen. Wir werden auch in der Ortsstelle gleich behandelt. Es ist nur, man muss realistisch bleiben, gell? Wie gesagt, eine Frau wird eher weniger 20 Kilo hochtragen, wenn da ein Mann nebenbei steht, der das leichter schafft. Gell? Dann nehme ich natürlich als Frau das leichtere Gepäck. Und auch bei schweren Bergungen, wo viel Kraftaufwand notwendig ist, werden auch eher die kräftigen Männer vorne stehen und wir Frauen stehen ein bisschen im Hintergrund und man braucht ja immer Leute, die im Hintergrund mit Seile arbeiten und so Sachen. Da muss man schon realistisch bleiben. Aber es hat natürlich sehr viele Vorteile, dass wir Frauen dabei sind. Jemand muss auch mit den Verwandten sprechen. Es gibt immer Verwandte zu Verletzten oder Freunde, die mitgehen oder irgend so. Und das ist sehr schwierig. Da ist es oft sehr viel netter, würde ich mal sagen, wenn eine Frau mit denen spricht auch. Gerade von Frau zu Frau vielleicht, wenn dann Frauen da sind, die jemanden vermissen. Und das würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass wir Frauen da ein bisschen einfühlsamer sind als wir Männer, die vielleicht da ein bisschen härter, gerade im Einsatz ist es hektisch und da geht es oft auch um Fakten. Und dann haben vielleicht wir Frauen auch ein bisschen mehr Einfühlvermögen, dass wir uns ein bisschen mehr auf die Personen konzentrieren können, ein bisschen mehr eingehen können auf die Personen und die auch mal in den Arm nehmen können und gut zureden halt. Das ist sicher ein Vorteil, dass wir Frauen da dabei sind. Und sonst wird jede Frau eigentlich ziemlich gleich behandelt wie die Männer bei uns. Auch wir Frauen gehen mit hoch und da gibt es eigentlich wenig Unterschiede. Gell? Es gibt eher Vorteile, aber eigentlich keine Nachteile, würde ich sagen. Wir wünschen uns natürlich viele starke Männer, die mithelfen, aber es ist kein Nachteil, wenn auch Frauen da sind.
Insgesamt wäre natürlich ein höherer Frauenanteil auch wünschenswert, oder?
Ja, insgesamt wäre es wünschenswert, ja, wenn mehr Frauen. Aber ich glaube, es wird immer mehr jetzt. Man sieht immer mehr Frauen, auch bei den Ausbildungskursen sind immer Frauen dabei. Und was früher nur Seltenheit war, ist jetzt eigentlich schon normal geworden. Also es wird mehr, aber es ist immer noch sehr wenig, ja.
Ganz kurz nur zu etwas, das Karin aus ihrem Rucksack geholt hat. Sie spricht ja von Rebschnüren. Mich würde interessieren, was das ist, weil ich verbinde Rebschnüre ja mit Weinstöcken. Aber ich meine, ich komme aus der Wachau und nicht aus den Bergen. Was ist das?
Ach so, du meinst die Rebschnüre mit Doppel-E und hartem P.
Ach so, gut. War aber nicht so deutlich ausgesprochen, bitte sehr. Nicht die Rebschnüre im Kopf.
Ja, das war der Salzburger Dialekt wahrscheinlich.
Ja.
Aber die Rebschnüre kannst du wahrscheinlich dann schon vorstellen, was es ist, oder?
Also Reb erinnert mich jetzt wieder an die Reeperbahn in Deutschland.
Richtig. Die heißt deshalb, weil?
Weil ein Fahrgeschäft nach dem anderen aufgereiht ist, oder? Ich habe keine Ahnung, Matthias. Ich weiß es nicht.
Recht nicht?
Nein.
Nein, die Reeperbahn heißt so, weil dort die Reeper, die Seilmacher, weil Reb ist nämlich ein altes Wort für Seil oder Tau, ihre Taue gezogen haben auf dieser langen Straße.
Ah.
Weil ja gleich der Hamburger Hafen dann dort ums Eck ist und die Rebschnur heißt eben davon so, weil es eben ein festes Tau ist, ein kurzes, Und im Gegensatz zu einem klassischen Kletterseil ist sie aber nicht elastisch.
Ah, okay. Nein, hätte ich echt nicht gewusst. Spannend. Mhm. Was die Rettungseinsätze betrifft, ist es ja so, dass es vor allem Männer sind, die in die Berge ausrücken, weil der Männeranteil bei der Bergrettung höher ist. Jetzt würde mich interessieren, wie es bei den geretteten Personen ist. Sind das auch vor allem Männer?
Du meinst, weil Männer grundsätzlich risikofreudiger und leichtsinniger sind als Frauen?
Das hast jetzt du gesagt. Glaub's nicht, nein.
Ich hätte es vermutet. Die Karin hat dazu jetzt nicht sich äußern können und auch der Bundesverband der Bergrettung, mit dem ich gesprochen habe, hat dazu keine Zahlen. Was sie dafür in ihrer Statistik haben, ist, dass von den rund 10.000 Geborgenen pro Jahr mittlerweile ein Viertel Unverletzte sind.
Da fällt mir wieder das holländische Pärchen ein, das wir eingangs erwähnt haben. Jetzt würde mich interessieren, wie geht die Karin mit solchen Fällen um, wo sie ihr Leben aufs Spiel setzt, um Menschen zu retten, die aus purem Leichtsinn in diese Situation geraten sind?
Diese Frage ist mir natürlich auch auf der Zunge gelegen, als ich sie getroffen habe. Ihre Antwort darauf war allerdings sehr pragmatisch. Wie schaut es da bei den zu Bergenden aus? Sind das mehrheitlich Männer, weil sich Männer mehr in Gefahr begeben als Frauen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist gemischt. Männer und Frauen.
Also sind Frauen genauso leichtsinnig?
Ja, kann man so sagen.
Was denkst du dir eigentlich bei so Einsätzen wie jüngst am Schneeberg, wo ein Student mit Sportschuhen vom Helikopter gerettet werden hat müssen? Oder auch, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, diese Holländer, die damals ins Gipfelbuch eingetragen haben und runter geht's mit dem Heli. Was denkst du dir da als Bergretterin bei solchen leichtsinnigen Aktionen?
Wenn wir einen Einsatz haben und es geht um Personen, die jetzt einfach schlecht vorbereitet sind, schlecht ausgerüstet sind und eigentlich keine gute Planung haben, dann spielt das beim Einsatz momentan eigentlich keine Rolle. Beim Einsatz geht's um das, dass man so gut wie möglich alle wieder auch, nicht nur die Verletzten, sondern auch uns Bergretter und Bergretterinnen einfach wieder sicher ins Tal bringt. Im Einsatz geht es wirklich darum, dass man sicher alle runterbringt. Und wenn wir die Meldung kriegen, dass jemand schlecht ausgerüstet ist, dass jemand eben, wie gesagt, in Turmbotschen da oben ist, dann stellt man sich die Frage, nimmt man dem auch ein bisschen was mit? Nimmt man dem vor allem warme Kleidung mit oder halt ein bisschen Ausrüstung? Wir haben beim vorletzten Einsatz gewiss Materialverlust, dann haben wir Ski und Skischuhe mit hochgenommen. Mehr war nicht bekannt, aber einfach mal so zur Sicherheit haben wir es halt einmal mitgenommen. Wir haben es dann auch gebraucht, aber es spielt eigentlich dann keine Rolle. Es wird vielleicht im Nachhinein darüber diskutiert, warum stehen die oben in Turnschuhen, warum sind die wenig ausgerüstet, warum passt die Zeitplanung nicht, warum wird es finster, wie spät sind die losgegangen. Über das wird im Nachhinein geredet, aber es wird keiner verurteilt. Manchmal ärgert man sich auch, aber sonst dürfte man das nicht machen. Sonst dürfte man nicht bei der Bergrettung sein, wenn wir uns über jeden Unfall ärgern würden, auch wenn es Leichtsinn ist.
Wo stößt du persönlich an deine Grenzen?
Ich stehe an meiner Grenze, wenn es um meine eigene Sicherheit geht. Wenn es einfach auch vom Wetter her vielleicht unmöglich ist, dass ich worauf gehe, dann sage ich, das will ich nicht, das mache ich nicht. Ich habe selbst Familie zu Hause, ich habe zwei Kinder zu Hause, ich will mich nicht in eine unnötige Gefahr bringen. Also so geht es auch meinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn es heißt, da oben geht der Sturm, da sieht man nichts, da ist es einfach unglaublich, das Wetter, es ist finster und dann kannst du auch persönlich sagen, das stoppt, da ist meine Grenze, das möchte ich nicht, da will ich nicht hochgehen. Dann gibt es auch Aufgaben, die du herunten erledigen kannst, also so ist es auch. Und für mich spielt wahrscheinlich am meisten Rolle, wenn es irgendwie zum Hochgehen ist und dann spielt das Wetter gar nicht mit, finster, Sturm, dann muss man sich das überlegen. Geht man wirklich hoch oder bleibt man lieber herunten?
Nein, müsst ihr nicht nur zu den Bergenden hinaufkommen, sondern mit ihnen gemeinsam auch wieder sicher runterkommen.
Genau, und das ist nicht in 10 Minuten erledigt. Es dauert Stunden, die runterbringen. Es dauert eine Zeit, bis wir oben sind. Es dauert eine Zeit, bis man oben alles vorbereitet hat, dass man die gut einpackt, dass man die sicher runterbringen kann. Vorausgesetzt, sie können nicht selber runterfahren. Und das ist sehr aufwendig und da muss man sich sehr lang, sagen wir mal, diesen Unwetter aussitzen. Und das muss man selber entscheiden, will man das oder will man das nicht.
Was kostet so ein Bergrettungseinsatz eigentlich?
Das ist ganz unterschiedlich, je nach Aufwand. Es gibt recht simple Einsätze, wo eine Besatzung mit dem Geländewagen oder mit dem Quad irgendwo hinfährt und wen abholt. Da bist du bei 150 Euro. Der durchschnittliche Einsatz kostet so 500 Euro. Und wenn zum Beispiel viele BergretterInnen im Einsatz sind, um Lawinenverschüttete zu suchen, dann bist du auch schon einmal bei rund 1000 Euro.
Richtig teuer wird es wahrscheinlich, wenn dann der Helikopter fliegen muss, oder?
Da reden wir dann schon von mehreren 1000 Euro, ja. Wobei die Hubschrauber ja nicht direkt zur Bergrettung gehören, sondern die werden angefordert und beigestellt, entweder vom MTC, da kennst du sicher die Christophorus-Hubschrauber.
Mhm.
Da haben wir ja auch bei uns ums Eck einen stehen, den wir regelmäßig hören.
Ganz genau, ja, während der Podcastaufnahmen.
Und in Westösterreich gibt es auch einige private Unternehmen, die Helikopter stellen.
Was ich mich da jetzt auch immer schon wieder gefragt habe, wer bezahlt diesen Einsatz? Ist es ein Unterschied, ob man wirklich in einer Notlage ist oder ob man sich selbst aus Leichtsinn in diese Notlage gebracht hat?
Die Bergrettung macht da keinen Unterschied. Jede und jeder, der oder die einen Einsatz verursacht, warum auch immer, bekommt eine Rechnung. Und wenn man den Alpin-Notruf 140 wählt, dann ist es die Leitstelle der Bergrettung, die entscheidet, was entsandt wird. Ob jetzt nur 3 Leute zu Fuß den Berg raufgehen oder ob zusätzlich zu vielleicht 100 BergretterInnen auch noch ein Hubschrauber kommt.
Okay, aber kann man die Rechnung dann nachher einreichen? So bei der Versicherung vielleicht oder so?
Die Sozialversicherung steigt aus bei Bergunfällen, aber es gibt natürlich einige Versicherungen, die man abschließen kann. Da gibt es einerseits den ÖMTC-Schutzbrief, vom ABÖ gibt es den Sicherheitspass und du kannst auch bei der Bergrettung direkt dich ab 36 Euro Mitgliedsbeitrag versichern. Da sind dann Bergungskosten bis zu 25.000 Euro abgedeckt und hilft auch der Bergrettung gleich, sich zu finanzieren. Die leben natürlich auch von Spenden und fördernden Mitgliedern. Und was der Sprecher des Bundesverbandes auch betont hat, keine Bergretterin und kein Bergretter bekommt Geld für den Einsatz. Das sind alles Ehrenamtliche und das Geld, das eingenommen wird durch die Einsatzkosten, fließt in Struktur, Ausbildung, Material.
Zurück zur Karin. Wer tut sich das an, zur Bergrettung zu gehen, mitten in der Nacht aufstehen zu müssen, bei Eis und Schnee auf den Berg hinaufzugehen? Warum hat die Karin sich dafür entschieden?
Also Kindheitstraum war es jedenfalls keiner von ihr. Das, was sie zur Bergrettung gebracht hat, war einfach das Bedürfnis, anderen zu helfen.
Nein, es war kein Kindheitstraum von mir. Es hat sich eigentlich bei mir so ergeben. Ich habe natürlich viel Zeit in die Berge verbracht und irgendwann ist der Wunsch gekommen, dass ich mich ehrenamtlich auch engagiere. Und für mich ist eigentlich dann nur die Bergrettung in Frage gekommen. Und dann habe ich damals mit einer Kollegin darüber gesprochen, wie es denn ihr geht in der Bergrettung als Frau. Und das Gespräch war sehr positiv und die hat mich dann ein bisschen motiviert auch. Und dann habe ich mich angemeldet und dann ist es ja schon losgegangen. War ich schon mittendrin.
Wie lange ist das jetzt her?
Das ist 5 Jahre her. Man hat dann ein Jahr Probejahr. Nein, man muss natürlich schauen, ist die Person geeignet oder nicht. Gewisse Grundvoraussetzungen muss man mitbringen. Man kann nicht sagen, okay, wir müssen da erst die Skitouren gehen oder das Klettern beibringen. Das wird nicht möglich sein. Also man muss eine gewisse Grundvoraussetzung mitbringen.
Was wäre das zum Beispiel?
Wie gesagt, das Skitouren gehen, im Gelände rauf und runter fahren mit den Skien. Dann im Sommer natürlich in höherem Gelände sicher unterwegs sein. Dann gewisse Kletterei. Es ist jetzt nichts total Schwieriges, gell? Also es muss jetzt keiner da Höchstleistungen beim Klettern bringen, aber einfach eine gewisse Erfahrung schon mitbringen.
Und wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung besteht aus 4 Blöcken. Das sind einmal der Erste-Hilfe-Kurs, dann ist es der Winterkurs, der Sommerkurs und der Eiskurs. Und der Erste-Hilfe-Kurs dauert 3 oder 4 Tage. Die Winter-, Sommer- und Eiskurse dauern 1 Woche. Da verbringt man die Woche immer auf einer Hütte. Da schlaft man oben und dann wird 1 Woche nur trainiert und geübt und Vollgas geben. Ist aber auch lustig, natürlich, gehört auch dazu. Ist anstrengend, aber auch lustig. Und mit alle 4 positiv ist man dann eigentlich erst fertig. Man kann aber von Anfang an mitwirken bei der Bergrettung. Du wirkst auch schon im Probejahr mit, da darfst du auch schon mitgehen. Und auch in der Ausbildung gehst du mit. Du hast insgesamt mit Probejahr 5 Jahre Zeit, dass du diese Kurse alle erledigst. Das ist schon wichtig, die Zeit. Natürlich müssen sie die Freiwilligen Urlaub nehmen, für 1 Woche Kurs gehen. Und das ist auch nicht selbstverständlich für viele. Und natürlich will man nicht 3 Wochen im Jahr für das Urlaub nehmen. Man hat ja Familie zu Hause.
Und die Ausrüstung kriegst du komplett gestellt oder musst du da selber auch was besorgen?
Wir kriegen einen Teil gestellt, nicht alles. Wir haben zum Beispiel gerade im Winter unsere eigenen Ski, die eigenen Felle, die eigenen Schuhe.
Gut, die hast du wahrscheinlich sowohl als Einheimische, die auch Privattouren geht, nehme ich an.
Die hast du sowieso, ja. Genau. Aber es macht schon ein bisschen einen Unterschied, dass unser Privatzeug ist. Wir müssen ja auch mit unserem Privatzeug dann wo hoch. Und wenn es da steinig ist oder irgendwie das Gelände nicht so sauber ist, dann zerkratzt man halt seine eigenen Sachen, so ungefähr. Also so nett ist nicht. Aber wir kriegen auch manche Sachen gestellt. Also wir haben, wie gesagt, den Rucksack haben wir gekriegt. Wir haben die Selbstsicherungsschlingen, und also ein paar so Bandschlingen und Rebschnüre haben wir auch gekriegt und Sicherungsgeräte. So Sachen kriegt man schon. Unser Einsatzgewand natürlich, die Kleidung. Aber mein Gurt ist privat. Die Karabiner sind privat. Das Lawinengerät ist privat. Die Schaufel ist privat. Also es ist eigentlich schon sehr viel privat.
Bist du jetzt, wo du Menschen vom Berg rettest, privat vorsichtiger unterwegs als früher?
Ich glaube, dass ich mich nicht viel verändert habe. Ich gehe davon aus, dass ich immer vorsichtig war und dass es auch so bleibt und man mit einer gewissen Erfahrung und richtiger Planung eigentlich immer sicher am Berg unterwegs sein kann. Also man muss nicht unnötige Risiken eingehen. Also die Planung spielt eigentlich die größte Rolle und wenn du die sicher machst, dann ist auch im Berg meistens alles sicher. Alles kann man nie sagen, weil es ist immer nur der Berg. Aber ich glaube nicht, dass ich mich da irgendwie zurückhalte oder irgendwas. Das glaube ich nicht, nein.
Also wirklich cool, was die Karin da leistet. Wirklich sehr bewundernswert. Was mich nur ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie sehr viel von sich selbst auch mitbringen muss. Gut, bei den Skiern verstehe ich es vielleicht noch, aber auch die Karabiner, wie sie ja gesagt hat. Also, dass es nicht einmal zur Verfügung gestellt wird, finde ich ein bisschen arg.
Naja, die Bergrettung hat halt auch ein schmales Budget wahrscheinlich.
Stimmt, ja. Ja, was ich aber auch wirklich voll nachvollziehen kann, ist, dass die Karin auch ihre Grenzen kennt. Weil sie genau weiß, sie ist Mutter, sie möchte ihre Kinder nicht zu Halbwaisen machen. Das würde ich ganz genauso machen wie sie. Ja, und was mir auch noch eingefallen ist, jetzt beim Zuhören, dass es ja zumindest im Jahr 2019 eine Änderung im Sinne der Freiwilligen gab. Und zwar haben die seitdem Anspruch darauf, dass ihr Gehalt, also das Entgelt, weitergezahlt wird, wenn sie zu einem Einsatz müssen, zu einem freiwilligen Einsatz und deswegen nicht arbeiten können.
Aber das vorher anders?
Ja, vorher haben sie dafür freie Stunden nehmen müssen, Zeitausgleich nachher.
Also das heißt, sie werden dienstfrei gestellt, aber es gilt als normaler Arbeitstag?
Ja, da haben sie sehr schwer gekämpft für diese Änderung.
Das betrifft alle Ehrenamtlichen?
Es betrifft konkret nur die Freiwilligen einer Katastrophenhilfsorganisation, eines Rettungsdienstes, einer freiwilligen Feuerwehr oder eben auch eines Bergrettungsdienstes.
Wenn ich jetzt so das Gespräch mit der Karin Revue passieren lasse, das war wirklich sehr beeindruckend, wie sie da mit ihrer Fröhlichkeit dann doch recht harte Dinge erzählt, weil es ist nicht lustig auf dem Berg da oben. Und zwar nicht nur im Schneesturm im Winter, sondern im Sommer ist es wahrscheinlich auch schwierig, wenn du durch unwegsames Gelände dich einmal stundenlang vorkämpfen musst zu Leuten, die vielleicht aus purem Leichtsinn in Bergnot geraten sind.
Ja, man denkt immer so an den Schnee und an die Gipfel, aber im Sommer ist es um nichts besser. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Auch nächste Woche werden wir wieder ganz persönlich mit einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts weitergedacht.
Und wenn ihr Feedback für uns habt oder uns erzählen wollt, was ihr so auf dem Berg schon alles erlebt habt, dann meldet euch bei uns.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, wir hören uns.